Kritik ansonsten, Kritik überhaupt. Kritik ist eigentlich nichts, woran es fehlt in unserem Land. Kritik ist allgegenwärtig. Jede Talkshow ist voll Kritik, jede Zeitung hat ihren kritischen Kommentar. Bewegungen, Gewerkschaften, Friedensbewegungen, sie kritisieren was. Umgekehrt, das Gemeinwesen selber, die Regierung, die Obrigkeit, fürchtet Kritik nicht. Kritik ist bei uns berechtigt, sie ist kein Privileg. Nicht der Mächtigen, nicht der Gebildeten. Jeder kann kritisieren, jeder darf kritisieren und diese Lizenz wird weidlich ausgenutzt. Soweit. Zweitens, mit der vielen Kritik werden die Anlässe zum Kritisieren nicht weniger. Es ist irgendwie normal und die Menschheit wundert sich irgendwie auch gar nicht mehr drüber, dass zwar jeder an jeder Stelle kritisiert, das Kritisierte aber darüber nicht besser wird. Sich also gar nichts zum Bessern wendet, auch wenn alle immer wieder anmelden, was verkehrt läuft. Das dritte merkwürdig ist, und das führt gleichwohl nicht zu einer schrittweisen Zersetzung von Staat und Gesellschaft. Es führt nicht dazu, dass der Unmut über Kritik, auf die nicht gehört wird, immer mehr anwächst und am Schluss der Umsturz stattfindet, weil die, an die sich die Kritik richten, taube Ohren haben. Umgekehrt ist es. Es ist wie ein Hohn, dass zum Beispiel der amerikanische Präsident Obama den Chinesen empfiehlt, lasst mehr Kritik zu. Denkt man immer noch, naja gut, der möchte gern China schwächen. Aber nicht, der sagt den Chinesen, lasst mehr Kritik zu, das ist gut für die Stabilität. Da wird gleich Kritik als, gar nicht als irgendwelche Leute melden Interessen, Ansprüche, Ansichten an, die sie verletzt sehen durch den Laden, wie er organisiert ist und wie die Dinge laufen. Und die also deswegen auf Änderung dringen, sondern da wird Kritik gleich unter der Kategorie Dampf ablassen und wenn die Leute munter kritisieren dürfen, dann unternehmen sie schon nichts. Besprochen. Dieser merkwürdige Respekt, den Kritik bei uns genießt und die dazugehörige Wirkungslosigkeit, dieses beides kommt nicht davon, dass die Kritik, die bei uns geübt wird, halt Kritik ist, sondern das kommt von einer ganz besonderen Sorte Kritikkultur, wie sie zur Demokratie gehört. Dass Kritik zugleich harmlos, staatsstabilisierend, massenhaft vorhanden, aber nicht zu fürchten ist. Das alles kommt nicht von Kritik, sondern es kommt von der speziellen Kritikkultur, über die es jetzt dann ein bisschen gehen soll. Ich habe insofern drei Abschnitte anzukündigen. Der erste Abschnitt heißt, womit fängt Kritik an und was sie verlangt. Soll sozusagen ein vernünftiges Bild zeichnen. Was ist das eigentlich, Kritik vernünftigerweise? Zweitens, wie schaut es mit der Kritikkultur in der Demokratie aus? Drittens, nächste Etage drüber, die Vorschriften und Empfehlungen dazu, wie Kritik zu gehen habe, von Seiten der Philosophie und der sonstigen Institutionen dessen, die sagen, wie es richtig zu laufen wird. Also jetzt das Erste, womit fängt Kritik an? Kritik ist gar nichts Besonderes, Kritik ist nichts Schwieriges. Kritik überhaupt zu üben, muss niemand lernen. Denn zunächst im Ausgangspunkt, im ersten Schritt ist Kritik ein Vergleich den der Mensch durchführt, zwischen dem, was er beansprucht und dem, was er kriegt. Zwischen dem, was er meint, dass er haben will, und dem, wie die Welt sich ihm darbietet. Kritik beginnt mit was, das hat der Hegel genannt, das praktische Gefühl. Das Einfache, jeder macht positive und negative Erfahrungen. Und Kritik ist erstmal bloß die Betätigung des Urteils, das ist eine negative Erfahrung. Also Wilhelm Busch Suppenkasper, wenn der sagt, meine Suppe esst, ich esse meine Suppe nicht, nein, meine Suppe esse ich nicht, dann ist es erstmal der Anfang von Kritik, die schmeckt ihm halt nicht. Das ist der Anfang von Kritik, noch nicht das Ende. Aber gegen diesen Anfang von Kritik ist nichts einzuwenden. Das ist ein ganz kleiner Akt der Vernunft, den muss man gelten lassen. Hier macht sich der Mensch zum Maßstab der Suppe. Und nicht umgekehrt. Er besteht daraus, dass die Suppe für ihn da zu sein hat und nicht er für die Suppe. Dass sie zu ihm passen soll und er sich nicht ihr anpasst. Dagegen ist nichts einzuwenden. Schon die Lateiner konnten das mit homo mensura. Der Mensch ist das Maß der Dinge. Ja, und das beansprucht jemand, wenn er die Sachen, mit denen er konfrontiert ist, beurteilt und eben, wenn es ihm nicht recht ist, verwirft. Die Durchführung des kritischen Beurteils verlangt allerdings mehr als das praktische Gefühl, als die Auskunft, das ist eine angenehme, das ist eine unangenehme Erfahrung für mich. Die Durchführung verlangt, dass man am Objekt, mit dem man konfrontiert ist, in der Suppe, wenn wir beim Suppenkasper bleiben, zeigt, inwiefern sie nichts taugt. Inwiefern sie für das, was ich von ihr will, inwiefern sie für das, wozu sie für mich da zu sein hat, nicht angemessen ist. Zu sagen, das ist ein schlechtes Bier, das ist ein schlechtes Auto. Das ist übrigens nichts anderes. Das ist wissenschaftlich, das heißt beim Hegel, das ist das Urteil des Begriffs. Das hat immer den Charakter, man vergleicht die Sache mit dem, man vergleicht das Exemplar mit dem, wie das Zeug sein soll, wie es zu sein hat. Man sagt, ein schlechtes Bier, na, da hat man eine Vorstellung davon, wie Bier gehört und sagt, dieses ist verdorben. Dies ist ein vergorener Wein und so weiter, immer diese Logik. Die Durchführung dieses Messen, wie ich sage, verlangt allerdings mehr als die Auskunft, das ist eine unangenehme Erfahrung für mich. Denn es hängt schon sehr davon ab, womit man es zu tun hat, also welche Sache da beurteilt wird. Um herauszufinden, ob das Prädikat angenehme, unangenehme Erfahrung überhaupt angemessen ist. Also, um ein Beispiel zu geben, dass Arbeiten vielleicht keinen Spaß macht, mag sein. Man kann vielleicht jemand sagen, das ist eine unangenehme Erfahrung. Vokabeln lernen macht keinen Spaß, ist eine unangenehme Erfahrung. Aber es ist vielleicht kein Einwand gegen das Arbeiten und gegen das Vokabellernen, weil das ist eben keine Tätigkeit, die macht man, um angenehme Gefühle zu erzeugen. Die macht man wegen dem Ergebnis. Diese Tätigkeit rechtfertigt sich über ihr Ergebnis. Und wenn das Ergebnis in einem vernünftigen Verhältnis zum Aufwand steht, dann ist dagegen, dass hier mal Anstrengung und nicht Spaß am Platz ist, genau recht, vollkommen in Ordnung. Und dann ist der Standpunkt, das macht keinen Spaß. Ein blöder, das diesem Objekt, das zu beurteilen steht, unangemessener Standpunkt. Das ist was, was wir in, sind es wirklich lang her, Frankfurt war so ein Zentrum, der Spontis, ja, die Spontis, sagt vielleicht manchem noch was, vielleicht manchem nichts mehr. Joschka Fischer war seinerzeit ein Sponti. Und die haben die politische Welt beurteilt mit, das macht keinen Spaß und ich habe keinen Bock auf. Das haben wir denen vorgeworfen, ja bitte, ob man Bock hat auf Arbeiten, das ist beim Beurteilen der Arbeit unangemessen. Das ist die eine Seite, ob überhaupt das Prädikat angenehme, unangenehme Erfahrung für dieses in Rede stehende Geschehen am Platz ist oder nicht. Das hängt davon ab, womit man es zu tun hat. Natürlich, wenn man ein Spiel beurteilt und sagt, das Spiel ist langweilig, das ist keine angenehme Erfahrung, dann ist es die volle Verurteilung des Spiels, denn um was anderes als, dass es Spaß macht, geht es gar nicht. Aber was nicht dafür da ist, Spaß zu machen, sondern für was anderes, das muss man schon an dem messen, wofür es da ist. Die andere Seite ist, angenehme, unangenehme Erfahrung, das ist in dem Werbezettel steht es drin, manche Sachen kann man auch nicht kritisieren. Nicht, weil sie nicht angenehm wären oder nicht, weil sie angenehm wären, sondern manche Sachen kann man nicht kritisieren, weil sie Notwendigkeiten sind. Eben, das ist ein schöner Scherz, oder hoffentlich ist ein schöner Scherz. Es war gemeint, was als kleiner Scherz, die Menschheit kritisiert nichts so entschlossen und unnachsichtig wie das Wetter. Ausgerechnet dort gibt es nichts zu kritisieren. Und man muss noch was sagen, was vielleicht noch viel härter ist. Der Tod ist natürlich für das Ich überhaupt die unerträglichste Herausforderung. Trotzdem, den Tod kann man nicht kritisieren. Vielleicht den unnötig frühen Tod, vielleicht den Heldentod, vielleicht einen gewaltsamen Tod. Aber den Tod kann man nicht kritisieren. Also auch da, das ist jetzt nicht die Seite, hier ist der Gesichtspunkt Spaß unangemessen, sondern Sachen, die wirklich notwendig sind, denen man nicht entgehen kann, die kann man auch nicht kritisieren. Deswegen, das klingt wie Klippschule, aber man muss es mal sagen, deswegen, zur Kritik gehört eine Einsicht in das, womit man es zu tun hat, was einem die angenehme, die unangenehme Erfahrung bereitet. Wer sich mit seinem Interesse zum Maßstab der Welt machen will, und das soll nur jeder, der muss wissen, womit das zu tun hat. Ich sage das deswegen mit einer gewissen Betonung, weil Kritik gibt es hier viel, aber wissen, womit man es zu tun hat, gibt es hier wenig. Wenn man Sachen, die vielleicht nicht so notwendig sind, ein niedriger Lohn, ein Stress am Arbeitsplatz, Leistungsdruck in der Schule, Noten, Scheitern in der Konkurrenz, Scheitern im Familienleben. Wenn man damit sich befasst, kritisch befassen will, dann heißt es unterscheiden. Kommt das Unangenehme von was, was gar nicht zu vermeiden ist, oder kommt es von was Vermeidbarem? Hat man es zu tun mit einer schlechten Ausführung einer guten Sache oder mit einer guten Ausführung einer schlechten Sache? Das will beurteilt sein. Und das geht nur darüber, dass man rauskriegt, worum es bei der Sache geht. Worum es also, wenn man es den Wirtschaftsbereich nimmt, worum es bei der Wirtschaft geht. Wenn man sagt, ich komme hier zu kurz, dann muss man wissen, entspricht es meiner Leistung? Vielleicht ist die ja auch so klein. Oder hat es zu tun mit einer Organisation der Wirtschaft, die so ist und diese Ergebnisse hervorbringt, aber die nicht so organisiert sein müsste? Also Kritik durchgeführt ist nichts anderes, als dass man rausfindet, womit man es beim Objekt, an dem man sich stößt und stört, zu tun hat, worum es bei dem geht. Muss man weg von seiner Betroffenheit, muss man nicht mehr daran denken, dass ich jetzt gerade schlecht fahre, sondern weil ich schlecht fahre, muss ich mich mit befassen, wie es ist. Und wenn ich weiß, worum es geht, dann ist das Messen der erkannten Sache am Interesse keine Kunst, aber auch keine Schwierigkeit. Niemand hat ein Problem, die Sache dann zu vergleichen mit Habe ich was davon, habe ich nichts davon. Dummheit ist es, die unerkannte Sache am Interesse zu messen. Und die Sache, um die es geht, an Seiten zu bewerten, die einfach zufällige Seiten sind. Wir haben das Beispiel manchmal zu sagen, habe ich schon früher mal bei anderer Rede gesagt. Nach dem Zweiten Weltkrieg sind Leute heimgekommen und haben gesagt, naja, Krieg ist nicht so schön, aber immerhin ist man mal ins Ausland gekommen. Das ist ein Fall von Dummheit. Man bewertet einen Krieg an einem Maßstab, bei dem nun wirklich in gar keiner Weise geht. Oder auch, Krieg ist schlimm, aber ich habe meine Frau im Krieg kennengelernt. Ja, selbe andere Weise. Das sind Blödsinnsurteile, weil sie messen die Sache, an was, worum es bei ihr gar nicht geht. Ein zufälliges Ereignis, das halt damit zu der Zeit passiert ist. Ein zufälliges Ereignis wird in Verbindung damit gebracht und man hat sein Urteil über den Krieg. Das ist dumm. Aber wissen, was Krieg ist, wozu er da ist, welche Rolle der einzelne Mensch in ihm spielt, als Soldat oder als Zivilbevölkerung, dann ist das Urteil, Krieg ist furchtbar und man muss denen das Handwerk legen, die das tun oder die überhaupt die Macht haben, sowas anzuordnen. Das ist eine vollkommen vernünftige Sache. Und wenn man das, sein eigenes kritisches Urteil an der Sache begründen kann, dann hat man auch alle Aussichten, dass andere Leute die Sache genauso sehen. Wie gesagt, das hat was von Trivialitäten, aber sie müssen halt mal gesagt werden. Jetzt kommt, wie schaut es in der Kritikkultur unserer Demokratie aus? Also der zweite Punkt. Die Kritikkultur in der Demokratie geht eigentlich genauso los, wie das Kritisieren vom Suppenkasper. Menschen machen ihr praktisches Gefühl zum Urteil über die Sache. Ja, wird eingeleitet mit Ich finde. Und dann kann man alle möglichen Gegenstände reinsetzen und dann kommt hinterher cool, uncool. Modern oder unmodern ist auch egal. Ich finde beschissen, ich finde gut und so weiter. Für sich ist das alles sehr wenig Mitteilung, das merkt man auch, deswegen sind die Unterhaltungen so unergiebig, wenn Leute sich treffen und jeder findet irgendwas. Es enthält ja in dem Sinne keine Mitteilung, sondern eigentlich bloß das Ergebnis eines Messens. Und wenn es dabei bleibt, dann ist auch was Komisches passiert. Dann hat jemand ganz formell diesen Standpunkt betätigt, auch ich bin ein Subjekt, auch ich kann die Welt an mir messen. Ja, den ich vorhin gesagt habe, mit dem lateinischen Spruch. Der Mensch macht sich zum Maß der Dinge. Ja, wenn die Leute sich betätigen und einfach was finden, dann machen sie sich immer zum Maß der Dinge. Ich finde das scheiße, ich finde das klasse, ich finde hier und da. Und es ist immer ein ganz formelles sich zum Maß der Dinge machen. Wer mehr nicht tut und mehr nicht will, der wollte praktisch bloß dieses ganz Ideelle. Auch ich bin kein Idiot, der alles mitmacht, sondern ich weiß schon, was ich gut und was ich schlecht finde. Zugleich steckt in Ich finde, manchmal wird es ja auch noch ausgedrückt, ausführlich, das ist meine Meinung. Zugleich steckt in Ich finde, und das ist meine Meinung, ja auch die andere Seite. Ich habe das Recht, die Welt an mir zu messen. Und mehr als dass ich die Welt auf meine Weise an mir messe, mehr Geltung beanspruche ich für mein Messen gar nicht. Ich habe bloß meine Meinung, du hast deine Meinung. Kennt diese Unterhaltung? Jeder macht sich zum Maßstab der Welt und sagt gleichzeitig, ein wirklich gültiger Maßstab beansprucht er gar nicht zu sein, es ist ja bloß jeweils seine Meinung. Diesen Leuten, die mit ihrer Meinung kommen, möchte man immer sagen, ja, dass du eine Meinung hast, ist ja klar, aber warum denn so eine schlechte? Leg da doch eine bessere zu. Weil die reden immer so wie, meine Meinung, das ist mein Recht. Das darf mir niemand nehmen. Man muss ihnen sagen, es will euch auch niemand nehmen. Aber wenn ihr schon eine Meinung habt, lieber eine gute als eine schlechte, oder? Also, dieses Meinen, das ist wirklich was ganz Eigentümliches. Es ist nur ein ideelles, sich zum Maßstab machen, anderen sagen, auch ich kann die Welt an mir messen, sich von anderen sagen lassen müssen, auch ich, auch der andere sagt, auch ich messe die Welt an mir, und dann ist die Unterhaltung zu Ende. Jeder, der in irgendeiner Weise Geltung für sein Meinen beansprucht, jeder, der in irgendeiner Weise das, was ihn ärgert, stört, was er eben schlecht findet, geändert sehen möchte, kommt nicht drum rum, ein bisschen zu missionieren. Man kann es sich nicht ersparen, anderen Gesichtspunkte zu sagen, warum sie sich der eigenen Kritik anschließen sollen. Da ist es mit dem bloßen Ich finde nicht getan. Und das wissen eigentlich auch alle Leute, die für irgendeine Sache oder irgendeine Kritik sich stark machen. Sie belassen es nicht beim Ich finde, sondern sie gehen darüber hinaus und suchen Gesichtspunkte, wieso andere die jeweils geäußerte eigene Kritik zu ihrer Sache machen sollen. Und hier ist der große Scheideweg. Wie gesagt, bis hierher ist es einfach das eigene praktische Gefühl zum Urteil über die Sache machen, das ist unzureichend in jeder Hinsicht. Aber solange es nicht mehr sein will als ein Ich finde, bitte. Wenn es aber ans Missionieren geht, jetzt kommt die Frage, wie wird missioniert? Und da fällt was auf. In der Demokratie findet das Missionieren, also das Werben für die eigene Kritik, nicht statt in der Weise, dass man die Fundierung der eigenen Bewertung durch Auskünfte über die Sache zu erzielen versucht, sondern man fundiert die eigene Bewertung dadurch, dass man das Recht begründet, warum man selber meckern darf. Die Verbesserung des Standpunkts kommt nicht dadurch, dass man Auskünfte erkriegt über, womit haben wir es denn zu tun, sondern die Verbesserung des Standpunkts kommt dadurch, dass der Kritiker sagt, ich darf mich zum Maßstab machen. Und dieses Dürfen begründet. Was ich meine, fällt jedem vielleicht gleich ganz schnell auf, wenn ich das erste Stichwort aufrufe. Das Stichwort, das ist in der politischen Debatte fest etabliert. Zu jeder Kritik, zu jedem Ärgernis gehört es, dass sich Leute melden als Kritiker und sagen, ich bin betroffen. Die Betroffenen melden sich als Betroffene. Was ist es überhaupt, wenn sich einer in einer Diskussion meldet? Ja, in einer Diskussion über Hartz IV oder irgendwas. Und dann sagt er, ja, ich bin ein Betroffener. Jeder weiß, wer das sagt, liefert einen Rechtsgrund, warum seine Stimme was gelten soll. Und warum eigentlich soll seine jetzt gerade was gelten? Weil er hat einen Schaden zu tragen. Ihr wisst schon, grammatisch ist das generelle Geschlecht eher. Das ist keine Missachtung der Frauen, die sind alle eingeschlossen, aber ich will nicht immer er oder sie sagen. Betroffene melden sich und sagen, sie sind betroffen. Wie treten Sie eigentlich an die anderen ran? Sie treten an die anderen ran in der Weise, dass Sie sagen, versetz dich in mal, ich bin betroffen. Ja, mal ein Beispiel. Ich bin betroffen von Studiengebühren. Ich bin betroffen vom Fluglärm, der zunimmt, wenn die Stadtbahn XY gebaut wird. Ich bin betroffen von der Erhöhung der Krankenkassenbeiträge. So, und jetzt? Sagt man, denkt man, jetzt geht es mit dem Kritisieren erst los. Nein, jetzt war das Argument. Andere sollen sagen, schau, der muss einen Schaden tragen. Das kann doch nicht in Ordnung sein. Andere sollen sich in meine Lage versetzen und sagen, der hat was auszubaden. Dessen Interesse wird beschädigt. Das kann nicht gemeint gewesen sein. Das ist ganz eigentümlich. In einer Gesellschaft, wo lauter konkurrierende Interessen existieren, wo ein Interesse das andere immerzu begrenzt und schädigt, kommt Kritik auf mit dem Argument, ich bin betroffen. Und dann sollen praktisch die ganze Welt sagen, hat sowas nicht gemeint. Betroffene sollte es nicht geben. Also das ist der Gedanke ist, dass überhaupt ein Schaden entsteht, kann doch nicht im Programm gewesen sein. Da merkt man schon, mit wie viel Vertrauen in die Ordnung Leute antreten, wenn sie mit dem Kritisieren anfangen. Und das wird nie mehr wirklich verlassen. Jetzt ist es mit den Betroffenen so ein Ding. Das ist richtig gehört zur Sittlichkeit der öffentlichen Debatte. Ich kann es so erzählen, es gibt Talkshows, da kann man, manchmal werden Leute eingeladen, manchmal kann man auch direkt hingehen und sagen, ich will mitreden. Und dann geht es richtig so, Sie sind Betroffener, für wen sprechen Sie? Naja, dann spricht der eine spricht für die Caritas und der andere spricht für die freiwillige Nachhilfeorganisation für türkische Kinder, die in der Schule nicht mitkommen. Jeder spricht für irgendwas und ist betroffen. Wenn in so einer Diskussion jemand sagt, nein, ich möchte mal was zur Sache sagen, dann sagen sie, was soll denn jetzt das? Ich habe mich mal in Nürnberg in einer Diskussion schleichen wollen, vom bayerischen Fernsehen, und wollte mitreden. Und da war es Armut in einem reichen Land war das Thema. Und da ging es richtig drum, ja, jeder ist, das war nicht der Auftritt, das war die Vorbereitung, jeder ist gefragt worden, für wen sprechen Sie? Da habe ich gesagt, ich spreche für überhaupt keine Betroffenheit. Ich bin überhaupt der Meinung, man soll die Sache mal ein bisschen grundsätzlicher angehen. Warum gibt es überhaupt Arme und nicht, ich bin ein Armer und werde schlecht behandelt. Was wollen Sie hier? Rederecht, Recht sich zu beklagen, haben nur Leute, die einen Schaden zu tragen haben. Ein freieres Urteil, ein Urteil von einem, der sagt, ich bin gar nicht betroffen oder jedenfalls will ich nicht von meiner Betroffenheit reden, sondern von der Sache, von der ich betroffen bin. Das ist in der öffentlichen Diskussion klar. Eigentlich hat es keinen Platz. Das ist Quertreiberei, dass der will was anderes, als worum es hier geht. Und dann gibt es noch eine schöne Dialektik mit den Betroffenen. Denn der erste Akt in der Behandlung der Betroffenen ist, lass sie reden, das sind die Betroffenen. Als Betroffener darf man sich beklagen. Zweiter Akt ist, das sind natürlich bloß die Betroffenen. Denen kann man eine objektive Sicht der Dinge nicht abverlangen. Die können eine Gültigkeit ihrer Wünsche auch nicht verlangen. Betroffene hören, jemanden als Betroffenen Recht geben, ist immer der Auftakt zu, ja, du hast schon einen Schaden zu tragen, das stimmt schon. Aber das große Ganze kann sich doch nicht drum kümmern, doch nicht daran orientieren, an dem Schaden, den du hast. Dann gibt es den umgekehrten Satz auch, den manche frechen Politiker auch ab und zu mal sagen. Ja, man darf die Frösche nicht fragen, wenn man den Teich ablassen will. Kennen wir den Spruch, gibt es doch in der politischen Debatte. Das ist dieses, ja, das sind die Betroffenen, ist ja klar, dass irgendwer einen Schaden tragen muss. Die Betroffenen sollen gehört werden, aber sie äußern ja quasi bloß die parteiliche Sicht derer, die den Nachteil davon haben. Also das ist die Ecke mit den Betroffenen. Das merken die Betroffenen selber, dass sie mit ihrer Betroffenheit nicht besonders weit kommen. Jetzt verbessern sie ihr Argument. Immer noch, so viel haben sie schon gespürt, bloß ich finde reicht nicht. Man muss schon mehr sagen, wenn man Kritik äußert, die Geltung sucht. Also ich bin betroffen, ist der erste Schritt, aber dann ist man ja bloß der Betroffene. Es gibt eine Verbesserung des Arguments, man hängt was hin. Man sagt, ich bin betroffen als Student, als werdende Mutter, als Milchbauer. Der Unterschied ist gering und trotzdem hat er ein Gehalt. Der Gehalt ist, man erinnert an den ehrenwerten Stand, dem man angehört, der doch, weil er eine Rolle spielt im Gemeinwesen, weil er wichtig ist, weil er gebraucht wird, nicht so schlecht behandelt werden kann. Also da wird plädiert auf, denk mal zurück, zum Beispiel bei den Studentenprotesten gegen die Bologna-Reformen und gegen die Studiengebühren. Da ist das Argument beliebt, wir als Studenten sind betroffen. Manche verbessern das noch und sagen das, was damit ausgesagt ist, ausdrücklich. Wir sind doch die Träger der Ressource Wissen in unserem rohstoffarmen Land. Ja, das ist praktisch, man erläutert es ausführlich, was man damit meint, wenn man sagt, ich als Student. Anders mal die Milchbauern. Wir wollen unseren Kunden gute Milch zu bezahlbaren Preisen und wir wollen die Umwelt schonen und wir wollen die Bergregionen kultivieren und alles wollen wir machen und wir tun dem Gemeinwesen einen Riesendienst, aber nicht für 23 Cent pro Liter. Wir halten den Preis nicht aus, wir Milchbauern, die doch so einen wertvollen Dienst leisten. Also die Nachbesserung des Arguments verweist, bringt ins Spiel den Gedanken, wir sind doch ein ehrenwerter Stand, der gebraucht wird, der hier eine Rolle hat und den kann man nicht so schlecht behandeln. Andere vielleicht schon, aber den ehrenwerten Stand, den wir darstellen, doch nicht. Man macht jetzt einen Vorwurf. Man macht praktisch den Vorwurf des Vertrauensbruchs gegen die Obrigkeit. So nach dem Muster, das ist nicht der Tausch, den wir gemeint haben. Wir leisten doch unseren Beitrag. Dann wollen wir aber auch die Rücksicht auf uns sehen, die uns entspricht, die dem entspricht, was wir beitragen und leisten. Die Obrigkeit, die Regierung oder mal die Arbeitgeber, je nachdem wer halt gerade der Täter ist, an der Veränderung, die man nicht leiden kann. Die Obrigkeit, wie der Vorwurf, sie bricht einen Pakt. Und an dem Schritt weiter gedacht, sind wir jetzt bei der dritten Etage der Kritik. Die Kritik, die mit was konfrontiert ist, was sie nicht leiden kann, und das jetzt aufspießt, schreitet fort, weg vom Argument, ich bin betroffen, über den Zwischenschritt, das ist ja ein Vertrauensbruch der Täter gegenüber der Geschäftsgrundlage, auf der wir gemeinsam operieren. Das ist ein Vertrauensbruch gegenüber den von uns allen gebilligten Prinzipien. Zu, man klagt nicht mehr das eigene Interesse ein, sondern die Prinzipien, gegen die jeweiligen Täter offenbar verstoßen, wenn mir irgendwas zugemutet wird. Wie schaut das aus? Das schaut so aus, dass man den Regierenden Vorwürfe der Verletzung von Prinzipien, die wir doch alle billigen, macht. Und die Kritik, die jetzt ja weggeht vom eigenen Interesse. Das eigene Interesse, das beschädigt man, das ist ja immer noch die Triebkraft der Kritik. Das ist immer noch, weil mein Interesse geschädigt ist, deswegen melde ich mich zu Wort. Aber ich melde mich gar nicht mehr im Namen meines Interesses zu Wort, sondern im Namen der Demokratie, des Friedens, der Lohngerechtigkeit, im Namen der Konjunktur, der Kaufkraftstärkung, im Namen der Leistungsfähigkeit der Universität für unser Gemeinwesen und so weiter und so weiter. Man wirft der Regierung vor, sie würde den Frieden missachten, die Demokratie missachten, die Gerechtigkeit mit Füßen drehen. Man wirft denen, die Entscheidungen fällen können, also die Macht haben, sei es wirtschaftliche, sei es politische, denen wirft man die Verletzung der Prinzipien vor, denen wir doch allen zustimmen, die wir doch alle hochhalten. Und man macht sich selbst ihnen gegenüber zum Wächter über die Prinzipien. Also ein Schritt. Das, und ich sage das jetzt, weil ich es später widerrufen werde, das ist es, was man Heuchelei nennt. Jeder meldet sich wegen der eigenen Interessen, aber nicht in ihrem Namen zu Wort. Kritik wird laut, natürlich bloß, weil man was auszubaden hat, was man nicht leiden kann. Aber es wird nicht gesagt, ich kann das nicht leiden, sondern es wird gesagt, das ist undemokratisch, der Beschluss ist schädlich für die Wissenschaft, schädlich für die Uni, schädlich für die Innovation und so fort. Heuchelei, weil man versteckt sich mit seinem Anliegen hinter den Prinzipien und macht sich zu dem Wächter gar nicht mehr seiner eigenen Interessen, sondern der Prinzipien des Gemeinwesens. So wie man sie auffasst, so wie man sie ideal fasst. Nimmt man das als Ursachenerläuterung, ist es theoretisch untauglich. Da kommen nämlich lauter Unurteile raus. Die Vorwürfe heißen, was die Regierung macht, ist undemokratisch, unsozial, ungerecht. Und theoretisch sind negative Urteile grundsätzlich untauglich zur Erläuterung einer positiven Sache. Es kann nicht sein, dass wegen einem Mangel an Demokratie oder einem Mangel an Gerechtigkeit irgendein Schaden entsteht. Um mal ein Beispiel zu geben. Wenn es arme Leute gibt, dann gibt es die nicht, weil der soziale Ausgleich unterlassen worden ist. Die Vernachlässigung der Gerechtigkeit ist nicht der Grund der Armut. Wenn man schon sagt, es gibt Arme, dann hat das einen Grund, warum sie entstanden sind. Und die Unterlassung des sozialen Ausgleichs, der soziale Ausgleich setzt ja die Armut voraus, dass quasi eine Umverteilung zugunsten der Armen unterlassen worden ist, ist nicht der Grund, warum es Arme gibt. Die muss schon erst geben. Und dann gibt es vielleicht eine Umverteilung, vielleicht fällt sie aus. Aber die Unterlassung der Umverteilung ist nicht der Grund der Armut. Ein Mangel an Chancengleichheit ist nicht der Grund, warum Kinder in der Schule scheitern. Wenn Kinder in der Schule scheitern, dann scheitern sie deswegen, weil die Schule halt als Konkurrenz organisiert ist, wo es halt ein Wettrennen um die Noten gibt. Und es liegt in der Natur der Sache, dass welche scheitern müssen, wenn welche gewinnen bei einem Wettlauf. Dass die Schule die ungleichen Startchancen beim Wettlauf nicht ausgleicht, ist nicht der Grund, warum in der Schule gescheitert wird. Also, wichtig, die ganze Auskunft undemokratisch, ungerecht, unsozial, die alle sagen, das Schlechte, was ich erlebe, kommt von einer Missachtung der guten Werte, die es bei uns gibt. Von der Missachtung, von der Unterlassung der Befolgung guter Imperative kommt es nicht, sondern alles das hat einen positiven Grund. Und wenn einem was stinkt, dann muss man sich mit dem befassen und nicht damit, und man darf nicht sich damit zufrieden geben, das Fehlen einer Kompensation einzuklagen. Das Fehlen der Korrektur des Schlechten einzuklagen. unmögliche Leistung hat diese so eine Kritik, die, nochmal zurückgedacht, die eigentlich immer Verbesserungen dessen hervorbringt, die immer das Argument verstärken will. Warum darf der Kritiker kritisieren? Die immer verstärken will, der Kritiker hat das Recht zu meckern. Geht los mit dem Betroffenen, steigert sich mit wir als zu. Der Kritiker wirft dem Kritisierten vor, er, der Kritisierte, würde das, was uns doch alle verbindet, die Prinzipien des Gemeinwesens missachten und verletzen. Also auch da kommt der Kritiker und verbessert seine Kritik, indem er sagt, ich spreche doch gar nicht wegen meiner Interessen. Er befreit sich sozusagen von der Partikularität, mit der er anfängt, und spricht als Aufpasser des Gemeinwesens. Als der verdient er Gehör. Als der betroffene Milchbauer, das haben wir schon hinter uns. Jetzt als der, der für die Milchversorgung der Bevölkerung eintritt, als der verdient er Gehör. Das ist ein lustiger Effekt. Leuten stimmt was. Der Ausgangspunkt ist, es geht irgendwas gegen ihre Interessen, sie müssen Schäden hinnehmen. Und Kritik führt sie dazu, oder der Kritikwille wird so verwirklicht, dass die Kritiker lauter treue Bekenntnisse zu der Ordnung ablegen, in der sie die schlechte Erfahrung machen. Sie machen sich zum Wächter und zur Instanz, die daran erinnert, welche Prinzipien bei uns doch herrschen und offenbar in Vergessenheit geraten sind. Das ist dann schon das letzte Beispiel, oder die letzte Stufe, dieses kann man auch noch ganz methodisch ausdrücken, indem Kritik sich, man möchte fast sagen, grundsätzlich im Namen einer möglichen Interessensharmonie vorträgt, wo der Interessensgegensatz erlebt wird. Also auch wieder Schwierigkeit mit der Überschrift. Nehmen wir ein Beispiel, dann erhält es sehr schnell. Es gibt einfach keinen Fall, wo in der Bundesrepublik Arbeitnehmer halt den für ihre Erwerbsweise schlimmsten Schaden kassieren, nämlich wo sie entlassen werden, ohne dass die betroffene Belegschaft sagt, bloß wegen dem Profit entlassen sie uns. Der Hammer ist nicht bloß. Würden Sie sagen, wegen dem Profit entlassen Sie uns, würden Sie den Gegensatz der Interessen formulieren. Mein Interesse wird geschädigt, das Interesse der anderen Seite gilt, und weil das Interesse der anderen Seite gilt, müssen wir halt die Schäden tragen. Das sagt, mein Interesse und das andere gehen nicht zusammen. Man würde den Antagonismus formulieren und man müsste sagen, gut, lasse ich mir es gefallen, oder nehme ich den Kampf gegen ein feindliches Interesse auf. Es wäre so einfach. Es ist keine große Kunst. Wegen dem Profit entlassen Sie uns. Jetzt heißt es bloß wegen dem Profit entlassen Sie uns. Was drückt es aus? Es drückt aus, als ob die Firma noch einen anderen Auftrag hätte, als Profit für ihre Eigentümer zu erwirtschaften. Wird gesagt, der Profit kriegt in der Betätigung der Manager einen zu großen Stellenwert. Neben den anderen Aufgaben wird der Profit überbewertet. Das ist es bloß. Obwohl es doch noch ganz andere Sachen gibt, auf die ein Unternehmen aufpassen könnte und sollte, achten Sie bloß auf den Profit. Auch hier wieder, es wird einfach der Gegensatz, kaum wird er bemerkt, und er wird ja bemerkt. Er wird nicht festgehalten, sondern er wird zur Gelegenheit genommen, eine mögliche Harmonie, wenn die sich mit ihrem Profit ein bisschen zurückhalten täten, wenn sie nicht bloß auf den Profit, sondern auch noch auf ihre soziale Verantwortung schauen würden, dann könnte doch der Arbeitnehmer und der Profiteur prima zusammenleben. Anderer Fall davon, den Gedanken, noch einmal ein Eckler weitergetrieben, aber nicht viel, ist, wenn solche Entlassungen passieren, dann kriegen die Firmen, es gibt keinen Fall, wo es nicht passiert, den Vorwurf Missmanagement. Es ist auch so eine Unauskunft, wie vorhin mit undemokratisch. Würden Sie sagen, Management, das ist Management, so rechnen die mit uns, das ist unsere Rolle in ihrer Rechnung, wäre der Gegensatz der Interessen auf dem Tisch und man müsste sich zu ihm stellen. Jetzt sind die so entschlossen, die Betroffenen, sind so entschlossen, Missmanagement zu rufen. Also zu behaupten, der Schaden, der ihnen erwächst, kommt nur davon, dass die Manager ihr Geschäft nicht verstehen. Das ist der Beschluss, ich nehme nicht zur Kenntnis, dass darin genau das Geschäft der Manager besteht. Sondern es ist der Beschluss, wenn mir ein Schaden erwächst, muss jemand was verkehrt gemacht haben. Denn eigentlich, wenn alle alles richtig machen, hat mein Interesse hier doch auch ein Plätzchen. Hätte mein Interesse hier doch auch ein Plätzchen. Lustig, gerade beim Missmanagement ist es oft ein Argument, das will überhaupt nicht mehr auf die Korrektur des miesen Ergebnisses raus. So nach dem Muster. Missmanager haben die Firma an die Wand gefahren, jetzt ist der Karren im Dreck, jetzt kann man die Sache natürlich nur noch mit Opfern bewältigen. So ein Satz. Sie haben den Karren an die Wand gefahren, jetzt müssen wir die Suppe auslöffeln. Der Satz, jetzt wo der Laden an der Wand ist, ja, der Satz will gar nicht, dass Sie die Suppe nicht auslöffeln. Ist eigentlich bloß noch die Auskunft. Schuld sind wir aber nicht daran. Das ist ein interessanter Punkt, weil das ist der Rückruf der vorhin benannten Heuchelei. Vorhin habe ich gesagt, wenn einer sagt, natürlich wegen seinem beschädigten Interesse, sagt, die Regierung macht unsoziale Politik. Ja, dann wegen seinem beschädigten Interesse meldet sich einer, aber er meldet sich nicht im Namen seines Interesses, sondern im Namen der Prinzipien, die hier doch gelten sollten. Er heuchelt, war vorhin das Argument. Jetzt. Am Schluss dieser Kritikorgie ist die Heuchelei das Feststehende und das Interesse des Variablen. Wenn Belegschaften der Firma vorwerfen, Missmanager haben den Karren an die Wand gefahren, jetzt müssen wir die Suppe auslöffeln, dann wollen sie gar nicht mehr, dass die Entlassungen unterbleiben. Sie erwarten es auch nicht, sie verlangen es gar nicht. Sondern was verlangen sie eigentlich noch? Dass anerkannt wird, dass es an ihnen nicht liegt und dass sie wenigstens selber gesagt haben, dass wenn alle alles richtig gemacht hätten, hätte es in dieser Ordnung diesen Schaden nicht gebraucht. Jetzt verteidigt man nicht mehr sein Interesse, sondern den Glauben, dass dieses Interesse hier ein Plätzchen hätte, wenn die anderen nicht was verkehrt gemacht hätten. Also lustig, es geht los mit einer Heuchelei, man versteckt das Interesse hinter der Sorge um die Prinzipien dieser Ordnung. Und am Schluss erklärt man sich zu dieser Ordnung und sagt, mein Interesse jetzt, wie die Lage nun mal ist, kann für mein Interesse natürlich erstmal nichts getan werden. Schnell noch, drei Weisen, wie diese Kritik zu einem Ende kommt. Die erste Weise, wenn diese Sorte Vorwurf Missmanager oder nur wegen dem Profit, wenn diese Sorte Vorwurf nicht mehr zu machen ist, dann gibt es überhaupt keine Kritik mehr. Dann verstummt sie einfach. Wir hatten in Nürnberg in wenigen Jahren hintereinander zwei große Firmen geschlossen, gekriegt. Das eine war die AEG, so vor 3 Jahren, und das andere war das Großversandhaus Quelle, was zu Quelle Karstadt gehört, jetzt im letzten Jahr. Immer Massenentlassungen, für die Leute in beiden Fällen natürlich dasselbe Ergebnis. AEG oder der Konzern Electrolux, dem AEG gehört, hat in Nürnberg zugemacht und in Polen aufgemacht. Sie haben einfach die Fertigung von Waschmaschinen und Spülmaschinen, irgendwas Zeug, haben sie halt nach Polen verlagert, natürlich, weil in Polen die Arbeitskräfte billiger sind und weil halt das für den Profit gut ist. Damals war der große Aufregung, war Halligalli in der Stadt mit brennenden Mülltonnen vor den Betrieben und Mahnwachen und alle möglichen Lokalpolitiker herbeigezogen. Alles um AEG tut Unrecht an uns, bloß wegen dem Profit. Verlassen Sie die alte Noris und gehen ins Ausland. Bei Quelle. Quelle war richtig pleite. Die hatten einfach mehr Schulden als Vermögen, da war nichts mehr da. Während bei der AEG die Stadt voller Protest war, war bei Quelle einfach null. Kein Protest, keine Kritik, keine Demo, kein Gewerkschaftsauflauf, gar nichts. So nach dem Muster, wenn man niemanden des übertriebenen Egoismus anklagen kann, muss man sehen, wenn also die kapitalistische Logik wirklich mal unpersönlich, unbedingt die Unverträglichkeit der Lebensinteressen dieser abhängig Beschäftigten und der Geschäftsrechnung auf den Tisch bringt, dann wird die Kritik nicht unbedingt, sondern sie entfällt. Wenn Sie keinen anklagen können, du hast es vergeigt. Es gab dann natürlich wieder zurück, aber dann Jahre zurück. Mittelhof hat es vergeigt und sonst wer. Also wenn Sie keinen mehr vor sich haben, den Sie anklagen können, dann sagen Sie nicht, jetzt haben Sie das System vor sich, sondern sagen Sie dann, entfällt die Anklage. Dann gehen wir halt wieder heim. Die erste Weise, wie diese Kritik endet. Die zweite Weise, wie diese Kritik endet, ist der Standpunkt, dass man, und das war ja die Natur dieser Sorte Vorwürfe, dass man den eigenen Schaden immer auf Pflichtverletzung anderer machtvoller Instanzen zurückführt. Immer der Glaube, mein Schaden entsteht nur, weil andere ihre Sache nicht gescheit machen. Weil andere unsere Prinzipien nicht hochschätzen. Diese Sorte Kritik ist eigentlich ganz logisch, verdammt nah dran, nach einer machtvollen Obrigkeit zu rufen, die all diesen vielen Standpunkten auf die Finger schaut und jeden in der Gesellschaft zu seiner Pflicht zwingt. Wenn aller Schaden, der einem entsteht, aus Pflichtverletzung irgendwelcher anderer entsteht, was ja von dem Gedanken her, unsere Ordnung kann doch unmöglich der Grund dafür sein. In unserer Ordnung liegt es nicht, wenn ich einen Schaden leiden muss. Wenn ich einen Schaden leiden muss, dann hat wer was verkehrt gemacht, dann hat wer die Prinzipien verletzt. Der Gedanke, der ist verdammt nah am faschistischen Ruf nach einem starken Mann, der all den Egoisten und Abgreifern und Vorteilsnehmern auf die Finger haut und sie zur Erfüllung ihrer Pflicht zwingt. Das ist das zweite Ende dieser Kritik. Und insofern auch die Antwort, warum Kritik, obwohl sie so universell ist, obwohl sie überall in allen Ecken und Enden der Gesellschaft laut wird, am Schluss tatsächlich, wie Obama sagt, zu einem Beitrag zur Stabilität der Ordnung wird und keineswegs zu ihrer Zerrüttung führt. Hören. Also dann wieder, ich wiederhole die Quintessenz. Er bezieht sich auf den Punkt, dass ich das jetzt so aufgebaut habe, dass ich gesagt habe, wenn Leute, deren Interesse beschädigt wird, sich zum Wächter über die Prinzipien unserer Ordnung machen und den Regierenden oder den Arbeitgebern den Vorwurf machen, sie würden Prinzipien verletzen, dann wäre das Heuchelei. Sie melden sich ja nur wegen der eigenen Interessen zu Wort, aber nicht im Namen von ihnen, sondern im Namen der Prinzipien dieser Ordnung, die gelten oder gelten sollten und die offenbar verletzt werden von irgendeinem Funktionsträger, der wichtige Entscheidungen zu finden hat. Dazu sagt er, wenn das hinterher im nächsten Schritt umgekehrt herum aufgelöst wird, wenn am Schluss die Leute an ihrem Glauben an die Ordnung festhalten und auf ihr Interesse verzichten, dann sagt er, dann kann es doch von vornherein kein heuchlerisches Benutzen einer scheinbaren Sorge um die Ordnung gewesen sein. Ja? Das ist der Vorwurf oder der Einwand. Tja, das ist so eine Geschichte. Ich verstehe den Einwand, der hat auch wirklich was für sich. Auf der anderen Seite, ich möchte die andere Seite nicht ganz durchstreiten. Wir müssen erstmal schon festhalten, wenn sich Leute, sagen wir, beschädigte Belegschaft, kritisch zu Wort melden, dann tun die das wegen ihrer Interessen. Sonst täten sie es überhaupt nicht. Wenn sie dann sagen, das sind Missmanager, oder das sind welche, die sind, hinter Maximalprofiten her. Und das zerstört letztlich die Wirtschaft. Oder das zerstört unsere Gesellschaft, gibt es ja auch manchmal. Sorge ums Gemeinwohl in der allerallgemeinsten Fassung. Dann plädieren sie aufs Gemeinwohl wegen ihrer Interessen. Das hat jetzt aber schon die andere Seite. So kalkulierend, quasi bewusst verlogen, sind sie da drin gar nicht. Bewusst verlogen so im Sinn von, mir geht's um die Mark oder mir geht's um den Euro und jetzt sage ich halt mal, das wäre schlecht fürs Gemeinwesen. So bewusst kalkulierend ist es dann doch nicht. Und das, was es so bewusst kalkulierend nicht ist, das ist die Brücke zur Umkehrung. Die Leute glauben wirklich, dass ihre Interessen im Gemeinwesen eigentlich aufgehoben sind. Das, weil sie berechtigt sind zu ihren Interessen, weil sie freie Bürger sind, weil auch ihr Interesse ein vom Staat anerkanntes Eigentümerinteresse ist, auch das der Lohnempfänger. Deswegen glauben sie ernsthaft, dass ihre Interessen eigentlich aufgehoben sind in dem Laden. Also das heißt, wenn sie sagen, da muss doch was verletzt worden sein, wenn ich einen Schaden zu tragen habe. Dann glauben die das und dann sagen sie nicht, ich weiß schon, da ist überhaupt nichts verletzt worden, das sage ich jetzt halt, weil dann gilt meine Stimme mehr, als wenn ich bloß sagen würde, ich will mehr Geld. Die glauben das. Und weil sie das glauben, da drin, das ist das Scharnier für die Umkehr, dann sehen sie das Gemeinwesen beschädigt und gefährdet, wenn sie geschädigt werden. Und dann machen sie wirklich sich stark für die Gesundung des Gemeinwesens, immer noch im Glauben, irgendwo wäre, wenn es gesund wäre, auch ihr Interesse aufgehoben. Aber vorerst ist zum Beispiel Krisenbewältigung fällig. Nimm mal diese Geschichte, ja? Natürlich, die Gier der Banken hat uns alle in die Krise gestürzt. Also da haben welche was verkehrt gemacht und haben uns alle beschädigt. Sagen die nicht, also weg mit den Banken, hoch mit unserem Interesse, sondern sagen die, die haben uns in die Krise gebracht. Jetzt sind wir in der Krise. Jetzt muss das Gemeinwesen wieder flott gemacht, das Wachstum wieder in Gang gebracht werden. Ernsthaft, als das ist die Bedingung der Möglichkeit auch meines Interesses. Und mein Interesse muss während der Krisenbewältigung natürlich erstmal zurückstehen. Sind wir froh, dass wir Kurzarbeit haben, da müssen wir zwar Opfer bringen, aber das sind keine existenzbedrohenden Opfer und es ist besser, als wenn wir existenzbedrohende Opfer bringen müssen. Jetzt hast du es. Jetzt bist du am Schluss fertig. Jetzt ist die ganze arbeitende Bevölkerung mit dem Schaden, den sie zu tragen hat, furchtbar parteiisch für die Gesundung der Wirtschaft. Also.
Jetzt, so wie Sie es jetzt gesagt haben, verstehe ich es aber schon so, dass die Holstein-Holstein-Bayern, also hier geht es doch bei beiden um ihren eigenen Platz. Hier geht es bei Holstein, wenn Sie sagen, es ist für die Gerechtigkeit und das ist das eigene Interesse. Und denen geht es dann auch später, wenn sie dann ihr Interesse erstmals zurückstellen, das eigene Interesse, weil sich halt einbilden möchten, dass. Ist in allgemein schon umgekehrt. Also da ändert sich doch gar nichts daran, dass das zuerst ein Heuchelreibung bleibt. Und das ist ja dann auch nicht so, als müsste die, was ich immer noch für möglich halte, wenn dann für die Heuchelei einsetzen. Die steht doch dann nur für die Wirtschaft oder sonst was ein, weil es ja denkt, im Grunde geht es ja auch nicht. Wenn das erstmal läuft, dann könnte auch vielleicht irgendwann mal.
Jetzt löst es in die Ecke auf, jetzt ist die Heuchelei ganz, ganz raus, weil du jetzt gar nicht mehr nach der Seite und jetzt sind sie für die Ordnung und nicht mehr für ihr Interesse, sondern du bleibst jetzt dabei. Es war am Anfang, sie sind für die Ordnung wegen ihrem Interesse und es ist am Schluss, sie sind für die Ordnung wegen ihrem Interesse. Und soweit ist okay, aber ein Zwischenschritt darf dabei nicht vergessen werden. In diesem Fortgang haben Sie noch was erkannt, nämlich in dieser Ordnung ist Ihr Interesse das Untergeordnete. Und das haben Sie auch akzeptiert. Ihr Interesse ist die abhängige Größe. Ihr Interesse ist das, das wird erst befriedigt, wenn der Laden funktioniert. Wenn die anderen Interessen vorrangig erledigt sind, dann kommt Ihr es auch vielleicht dran. Also der Fortgang. Ja, ich glaube, also wenn mir ein Leid geschieht, dann glaube ich, das ist ein Verstoß gegen die Ordnung, die hier herrscht. Lebt vom Gedanken, in dieser Ordnung ist mein Interesse untergebracht. Der nächste Schritt will gar nicht mehr, dass jetzt mein Interesse, das doch hier eigentlich seinen Platz hat, dann auch befriedigt wird. Sondern es anerkennt den Vorrang des Erfolgs des ganzen Ladens vor meinem Interesse. Also wenn einer sagt, jetzt sind wir in der Krise, reingebracht hat uns die Raffgier der Investmentbanker. Aber jetzt, wo wir in der Krise sind, muss erstmal wieder Wachstum erzeugt werden. Dann können wir wieder Löhne kriegen.
Aber es ist ja keine wirkliche Abstandnahme vom Interesse. Das heißt, der Gedanke, dass man seine Interesse nur weit nach hinten verlegen muss, damit es dann irgendwann wieder Möglichkeiten kann, weil jetzt ging das gar nicht.
Ja.
Also es ist ja nie so, als würden so von dem Interesse Abstand nehmen zu uns der Gerechtigkeit oder irgendeiner Art und Weise kommen. Also das wäre dann wirklich noch Widerspruch, denn man beides können sie ja nicht machen. Einmal das als Beispiel einnehmen und dann als wahren Grund für die Handlung. Das haben Sie jetzt auch nicht so formuliert, weil Ihnen fängt ja immer wieder raus. Sie bilden sich schon noch ein, Sie machen das für eigenes Interesse. Und zwar die ganze Zeit über. Sie lassen nicht nur einleuchten, dass man da erstmal Rücksicht nehmen muss auf die Identitäten der Politik.
Wäre ja am Schluss geht es ihnen um die Ordnung und nicht mehr um ihr Interesse. Dann nicht in dem Sinn, es geht ihnen, also die haben kein Interesse mehr an ihrem Interesse, sondern in dem Sinn, dass sie die Nachrangigkeit ihres Interesses akzeptieren. Das ist ja auch eine Weise des Abstandnehmens. Nicht in der Form, dass man sagt, ja, ja, ab jetzt will ich dienen und nicht mehr verdienen. Aber in der Form, dass man sagt, es ist schon klar, ich kann nur verdienen, wenn die Wirtschaft floriert. Also muss erst die Wirtschaft florieren und dann können wir an uns denken. Und diese Nachrangigkeit, zu der bekennt man sich tatsächlich. Und beim Studentenstreik zum Beispiel, da hast du eh von Anfang an schon eine Unsicherheit, ob du mehr sagen möchtest. Die plädieren auf die wichtige Rolle der Studenten, die plädieren auf eben die Ressource Wissen in unserem rohstoffarmen Land, weil sie die Studiengebühren nicht bezahlen wollen. Oder ob sie umgekehrt in der Forderung von Studiengebühren quasi eine Missachtung der wichtigen Rolle, die sie im Land spielen, erleben und nicht leiden können. Ob jetzt von vornherein praktisch die Eingebildetheit über die wichtige Rolle, die man spielt, überhaupt die Triebkraft der Kritik ist. Das ist da von Anfang an unklar. Jetzt komme ich noch mit einem letzten Abschnitt, nämlich mit diesem, den methodischen Anforderungen an Kritik und methodischen und philosophischen Anforderungen an Kritik. Ja. Warte mal schnell, ich bin nicht ganz sicher, ob ich mit den dreien gut getan habe. Das eine war, die Kritik endet in einem beleidigten Rechtsbewusstsein. Ja, das war es vielleicht. Das eine war, die Kritik endet in einem beleidigten Rechtsbewusstsein. Man meint gar nicht mehr, den Schaden zu wenden, sondern man legt bloß noch Wert darauf, dass man selber nicht schuld ist und dass andere den Schaden verursacht haben, den man selber zu tragen hat. Beleidigtes Rechtsbewusstsein als das eine Ende der Kritik. Das zweite Ende der Kritik, wo man niemanden dessen bezichtigen kann mehr, dass er durch eine unnötige Überbetonung von seinem Egoismus den anderen schädigt, entfällt die Kritik ganz. Das war das zweite Ende der Kritik. Das dritte Ende der Kritik war Umschlag in quasi eine Kritik am Materialismus der Bürger vom Standpunkt der Obrigkeit aus. Also der Ruf nach einer Macht, die alle zur Erfüllung ihrer Pflicht zwingt. Das waren die drei Weisen. Und bei der ersten habe ich es nicht gesagt, habe ich es nicht angekündigt gehabt, obwohl ich über die geredet habe. Also eine Etage drüber findet eine Reflexion darauf statt, wie Kritik zu gehen habe in unserer Gesellschaft und überhaupt. Und diese draufgesetzte Reflexion ist verräterisch, weil die sagt, die verlangt all die Fehler, von denen ich geredet habe. Nehmen wir das erste und das gängigste. Es gibt die Forderung, Kritik habe konstruktiv zu sein, wenn sie als Kritik ernst genommen werden will. Wenn sie seriös sein will. Kritik, die nicht konstruktiv ist, so nach dem Muster kritisieren kann man leicht. Aber wie soll es denn besser gemacht werden? Diese Vorschrift fordert ein, dass Kritik überhaupt bloß dann was anderes als unverantwortliches Gemecker ist, wenn man dem Kritisierten sagen kann, wie er seine Sache besser macht. Es ist eine irre Forderung. Manchmal, und übrigens dann braucht man es nicht zu fordern, ist Kritik ja konstruktiv. Dann nämlich, wenn Leute ein gemeinsames Interesse haben. Wenn welche gemeinsam Orchester spielen und einer greift das B immer zu hoch und der andere sagt ihm, greift das B tiefer, das klingt schräg, dann ist das konstruktive Kritik. Der will halt, dass das richtig klingt, zu dem tragen alle bei und der eine Ton ist falsch gegriffen. So. Das ist ein Fall von konstruktiver Kritik und da ist sie auch ganz klar konstruktiv, weil die sind ja gemeinsam in derselben Bemühung unterwegs. Als Forderung, Kritik habe konstruktiv zu sein, ist es aber ein Dogmatismus, dass alle ein gemeinsames Interesse haben, das sich gerade in einer Klassengesellschaft irre ausnimmt. Jeder, der kritisiert, muss den Standpunkt dessen einnehmen, der ihn schädigt, und ihm sagen, du kannst dein Geschäft besser machen. Du kannst die Schädigung von mir vermeiden, wenn du dein Geschäft besser machst. Und da muss man sagen, kann man wirklich Kriegsministern, Bankern, Arbeitgebern, Personalchefs, kann man denen wirklich sagen, wie sie ihr Geschäft besser machen sollen? Die Forderung, Kritik habe konstruktiv zu sein und sie müsse sagen, wie man es besser macht, verbietet nämlich eines, dass die Erkenntnis dessen, worum es bei der Tätigkeit oder bei dem Amt oder bei der Institution geht, an die man gerade stößt, dass die Erkenntnis zu einer begründeten Ablehnung führt. Kritik, die sagt, das muss weg, gibt es eine. Die zählt, die gilt im Land, wo Kritik konstruktiv zu sein hat, die gilt als unseriös, als eine Kritik, die kein Recht hat. Nur eine, die den Standpunkt des Schädigers einnimmt und dem sagt, auch in deinem Sinne könntest du meine Schädigung vermeiden und du müsstest nichts opfern dafür. Nur solche Kritik verdient Gehör und jede andere ist quasi, kriegt den Vorwurf billig und unbegründet. Nicht so viel anders als die Forderung nach konstruktiver Kritik ist eigentlich die Forderung, hast du Alternativen? Wer was bemeckert, kriegt gesagt, ja, wie willst denn du das Problem lösen? Es ist nah an der konstruktiven Kritik, ja, wie willst denn du sagen, dass man das in Ordnung in Griff kriegen soll, will. Und da muss man sagen, das ist gegen Kritik eine unberechtigte Forderung. Wenn Kritik zum Ergebnis kommt, dieser Laden verfolgt einen üblen Zweck, der gehört weggeschmissen, dann ist das genug an Kritik erstmal. Und zu sagen, wie willst denn du die Probleme lösen, verpflichtet dich auf die Probleme, die genau dieser Laden hervorbringt. Nehmen wir mal ein Beispiel, das beliebteste. Jemand kritisiert, wie mit den Hartz-IV-Lern umgegangen wird. Jemand kritisiert, dass die Arbeitslosen arme Schweine sind. Und dann kriegt man dagegen gesagt, wie willst denn du das Problem Arbeitslosigkeit lösen? Ja, das Problem Arbeitslosigkeit will man vernünftigerweise überhaupt nicht lösen. Das Problem Arbeitslosigkeit gibt es überhaupt nur unter vollkommen absurden Verhältnissen. Dass eine Gesellschaft die Arbeit ausgeht und daran gelitten wird, ist in sich schon ein Quatsch. Wenn es tatsächlich so ist oder sein sollte, dass schon so viel Arbeit erledigt ist, dass man gar nicht mehr so viel arbeiten muss, dann ist es unter allen anderen Umständen als im Kapitalismus ein Segen und kein Problem, das man lösen muss. Nur im Kapitalismus gibt es das als Problem, weil nämlich die erreichte Überflüssigkeit von Arbeit in dieser Gesellschaft als Überflüssigkeit von Bevölkerung erscheint. Also, wie willst du das Wachstumsproblem lösen? Überhaupt nicht. Eine vernünftige Wirtschaft wächst dort und dann und in dem Feld, wo an irgendwas Mangel herrscht und ansonsten wächst sie nicht. Ein Wachstumsproblem gibt es nicht. Ein Arbeitslosenproblem gibt es nicht. und so weiter und so weiter. Hast du Alternativen, ist immer die Verpflichtung drauf, dass die Vorstellung, man könnte es besser machen, gemessen wird an den Aufgaben und den Problemen, die diese Ordnung erzeugt. Und deswegen ist die Forderung, kritisieren kann man bloß, wenn man Alternativen anbieten kann. Die Forderung ist immer die Verpflichtung auf, du musst realistische Alternativen anbieten, du musst zeigen können, dass alles, was hier gilt, geht, aber besser als es hier geht. So, und dieses Zeug wird von Philosophen, beide Formeln werden von Philosophen richtig gefordert, weil Philosophen sind halt, sie reflektieren immer über die Praxis des Kritisierens, jetzt in dem Fall des Kritisierens, auch in anderen Fällen über andere Praxis, und sie rechtfertigen sie. Jetzt nehmen wir mal den Adorno, der den einen Spruch sagt, den ich noch besprechen will, und dann kommt der Horkheimer mit einem anderen Spruch. Herr Adorno macht einen Spruch, der sagt, wer kritisieren will, braucht eine Utopie. Also braucht eine Idee des Guten. Bewusstsein, sagt er, könnte gar nicht über das Grau verzweifeln, hegte es nicht den Begriff einer davon verschiedenen Farbe. Ja, also alles verdammt poetisch. Aber egal, der Gedanke ist, wenn wir uns nicht eine Alternative des Besseren einbilden, dann können wir das Schlechte, was es gibt, gar nicht schlecht finden. Das endgültig erklärt das Kritisieren zu einem Zirkel. Schlecht ist das Schlechte bloß, weil ich meine Einbildung gemacht habe. Ohne meine Einbildung ist das Schlechte gar nicht schlecht. Nur durch die Differenz zwischen Träumen und Wirklichkeit ist die Wirklichkeit was Defizitäres. Hätte ich nicht geträumt, wäre die Wirklichkeit nicht schlecht. Umgekehrt, ich brauche Vorstellungen des anderen, besseren, damit ich das Wirkliche für ungenügend halten kann. Alles Quatsch. Das Messen der Wirklichkeit, und es findet ja ein Messen statt am Interesse, das Messen der Wirklichkeit läuft immer über Maßstäbe, die die Beteiligten selbst schon haben. Das Problem, wir brauchen eine Messlatte des Kritisierens, sonst können wir doch nicht kritisieren. Das Problem, wo kriegen wir, das ist der gängige Duktus, wo kriegen wir eigentlich die Bewertungsmaßstäbe her? Da hat dann die Philosophie ihr Feld. Ja, wo kriegen wir die her? Die Geschichte ist die, es gibt keinen Mangel an Bewertungsmaßstäben, weil die hat jeder immer schon. Der Mangel liegt im Urteil über die Sache, nicht im Fehlen des Bewertungsmaßstabs. Um das mal auf den Kapitalismus und die Verhältnisse hier anzuwenden. Es ist ein politischer und theoretischer Streit, ob in dieser Wirtschaft Ausbeutung herrscht. Aber was es nicht gibt, ist die Konzession, natürlich herrscht hier Ausbeutung, aber es ist die Frage, wie das zu bewerten sei. Das existiert nicht. Es gibt das nicht, dass jemand den Inhalt zugibt und dann sagt, aber das kann ja immer noch gut und schlecht sein, je nachdem, welchen Maßstab man anlegt. Oder anders ausgedrückt, wenn man sich mit dem Objekt der Kritik, mit dem Objekt des Ärgernisses, diese Wirtschaftsweise, die so viel Arme produziert, die den anderen übrigens Arbeit ohne Ende verschafft, wenn man diese Wirtschaftsweise sich vornimmt und wenn man dann, klar, darüber müsste man streiten, das wäre ein anderes Thema, aber wenn man dann zu dem Ergebnis kommt, in dieser Wirtschaftsweise geht es gar nicht um das Abwickeln der notwendigen Arbeit, damit die Konsumartikel da sind, die die Gesellschaft braucht, sondern in dieser Wirtschaftsweise wird der gesamte materielle Lebensprozess der Gesellschaft zum Mittel gemacht für ganz was anderes. zum Erwerb und zum Vergrößern von Verfügungsmacht über die Potenzen dieses Lebensprozesses. Der ganze Lebensprozess wird abhängig gemacht und zum Mittel gemacht für ja, die Vergrößerung der Kapitalmacht. Wenn dann dabei rauskommt, der individuelle Zweck der Arbeit, der individuelle Zweck, mit dem sich jeder an diesem Wirtschaftsprozess beteiligt, ist nicht identisch mit dem Zweck, für den er objektiv arbeitet, dann ist die Sache kritisiert. Jeder, der sich am Wirtschaftsprozess beteiligt, beteiligt sich dran und liefert seine Leistung ab, um zu leben. Und natürlich lieber besser als schlecht, lieber mit weniger Arbeit als mit mehr, lieber mit reichlicherer Versorgung als mit schlechter. Aber für jeden, der sich beteiligt, ist erstmal das der Zweck. Wenn jetzt rauskommt, dieser individuelle Zweck der Beteiligung ist nicht identisch mit dem, wofür die Arbeit objektiv verrichtet wird, dann ist die Gesellschaft kritisiert. Da kommt die Frage, ja und wo kriegen wir jetzt den Maßstab des Verurteilens her? Ja, den bringt jeder doch schon mit. Das Problem ist nicht, dass man den Maßstab quasi irgendwie provokieren müsste oder ableiten oder von irgendwoher gewinnen müsste. Den hat jeder. Das Strittige ist, ob das Urteil über die Wirtschaft geteilt wird. Nicht, ob der Maßstab gerechtfertigt oder überhaupt verbindlich ist. Das ist der große Punkt. Ja. Ich habe vorhin gesagt, einleitend, zum Kritisieren gehört, dass man sich über die Sachen auskennt, mit denen man unzufrieden ist. Und da habe ich weiter gesagt, in unserer Gesellschaft an Kritik fehlt es nicht, aber an Kenntnis über die Sachen. Die demokratische Kritikkultur ist eigentlich ein stetiger Fortschritt in puncto, ich rechtfertige meinen Kritikmaßstab. Das einfache Messen am Interesse hält in dieser Gesellschaft jeder für unzureichend. Weil man davon ausgeht, ja, es gibt doch lauter gegensätzliche Interessen. Ich habe meine, der andere hat seine. Bloß mit meinem Interesse kann ich nicht kommen. Deswegen muss ich, wenn ich in der Gesellschaft mit meiner Unzufriedenheit Gehör finden will, muss ich meinen Kritikmaßstab rechtfertigen. Und dann verbessern sie es immer in Richtung immer allgemeiner, immer universeller, immer unwidersprechlicher, soll der Kritikmaßstab werden. Über das Kritisierte haben sie keine Ahnung, aber Kritikmaßstäbe haben sie super verantwortliche. Die entnehmen dann bei lauter Parteinamen für die Werte, die es bei uns gibt und für die Ordnung selber. Jetzt hört euch noch den letzten Philosophen an, den Horkheimer, der erläutert nämlich das, was da gefordert wird, auf seine Weise, nämlich am Kritikmaßstab. Der sagt, es gibt in der heutigen Wissenschaft kein vernünftiges Ziel an sich. Da die Zwecke nicht mehr im Licht der Vernunft bestimmt werden, ist es auch unmöglich zu sagen, dass ein ökonomisches oder politisches System, wie grausam und despotisch es auch sei, weniger vernünftig ist als ein anderes. Ist einmal die philosophische Grundlage der Demokratie zusammengebrochen, so ist die Feststellung, Diktatur sei schlecht, nur für solche Menschen rational gültig, die nicht ihre Nutznießer sind. Also der Hammer ist der letzte Satz. Nochmal. Ist die philosophische Grundlage der Demokratie erst einmal zusammengebrochen, so ist die Feststellung, Diktatur sei schlecht, nur für solche Menschen rational gültig, die nicht ihre Nutznießer sind. Was fordert der Philosoph Horkheimer hier? Er fordert, dass Kritik verantwortlich bloß geäußert werden kann oder dass von Kritik zu verlangen ist. Dass sie auch für solche Menschen verbindlich und rational ist, die Nutznießer der Diktatur sind. Also der will sagen, die Diktatur ist erst dann kritisiert, wenn der Diktator selber keinen Geschmack mehr an ihr findet. Man muss so argumentieren, dass der Diktator zur Diktatur Nein sagt. Solange man das nicht hinkriegt, ist die Kritik nicht gültig, nicht verbindlich, hat die Kritik die Höhe, die Kritik haben soll, nicht. So nach dem Muster, ja, dass die Opfer der Diktatur dagegen sind, ist ja kein Wunder. So argumentiert er, dass die Opfer der Ausbeutung sie nicht leiden können, ist ja kein Wunder. Aber die Ausbeuter, denen muss man sagen können, dass es verkehrt ist. Und da merkt man nochmal, wer so argumentiert, der sagt, nur wenn Kritik nicht in einem erkannten Antagonismus der Interessen mündet, sondern in einer neuen, höheren Gemeinsamkeit, dann ist Kritik gültig. Also der denkt dran, man braucht einen Kritikmaßstab, dem jeder zustimmt, auch der Diktator. Und erst dann, wenn man den hat, kann man die Diktatur kritisieren. Also ich habe jetzt eigentlich alles gesagt, das waren die drei Stufen. Kritik, womit fängt sie an und was ist sie vernünftigerweise? Die Kritikkultur der Demokratie und worin sie mündet, worein sie mündet. Und die Etage drüber, Vorschriften zum richtigen Kritisieren, wie sie in der Philosophie formuliert werden. Und darin wird diese Sorte argumentieren, oder darin wird das, ja, wird der Fehler immer geständig bei den Philosophen. Also von mir aus ist jetzt fertig und jetzt kann man mal schauen, ob ich irgendwo genug Provozierendes gesagt habe, dass jemand Lust hat zu widersprechen oder sonst was einzuklagen. Die Spitze liegt im letzten Satz. Ne? Es bleibt schon ein Widerspruch gegen den Inhalt bei richtiger Kritik, zu sagen, jetzt habe ich gesagt, dass das alles weg muss, aber mir reicht es schon, dass ich dokumentiere, dass ich nicht darauf reinfalle. Es bleibt schon ein Widerspruch. Und ansonsten ist dieses sich selber als sowohl berechtigt wie fähig, die Welt am eigenen Maßstab zu messen, sich zu präsentieren. Das gilt sogar schon für das allererste, ich finde. Und da habe ich den Gedanken, den du jetzt haben willst, eigentlich schon untergebracht hat. Schon das erste Ich finde, ist dieses, man macht sich ideell zum Richter über die Welt, dokumentiert, dass man nicht auf alles reinfällt, sondern dass man schon so seine Maßstäbe hat. Klar, bei jeder Erweiterung kriegt es einen präziseren Inhalt. Dass in der Demokratie immerzu entschieden wird, sind die viel kritisieren, die engagiertesten Fürsprecher der Ordnung. Oder sind sie Nestbeschmutzer? Das ist immer die Frage. Ja, in Amerika gab es dieses, da gab es, wie hieß denn das? Das hieß mal die Richtung, die kritisch war, hat gesagt, wir sind Concerned Citizens. Ich weiß nicht, ob es Concerned Citizens war oder Concerned Students. Egal, aber Concerns, das hat so richtig dieses, ich nehme Verantwortung fürs Gemeinwesen. Und das kannst du immer haben, wenn solange Kritik als Sorge fürs bessere Funktionieren unserer Heimat verstanden wird, solange kriegt sie sehr viel Anerkennung. Und bloß wenn einer nicht mehr aufhört damit oder wenn sie gewisse Grenzen überschreiten, dann geht es auf einmal los. Das ist ja vielleicht gar nicht aus Sorge gemeint, sondern aus Egoismus. Also das war jetzt nur eine Erweiterung in Richtung, je mehr der Gedanke, ich messe an was Verantwortlichen ausgefüllt wird, desto mehr wird der Formalismus überschritten, ich kann auch urteilen. Und das Urteil kriegt dann Inhalt. Man präsentiert sich dann als Sorgeträger für den friedlichen Charakter unseres Ladens, als einer, der den Zusammenhalt der Gesellschaft zu seiner Sache macht. Und das Auseinanderdriften von Arm und Reich aus Sorge um unsere Gesellschaft kritisiert und so weiter. Es gibt keinen Diskussionsbedarf. Weicht zur Verstärkung von dem, was ich gesagt habe. Aber wie gesagt, ich will nichts unterbinden. Es ist mir jetzt, nachdem ich mein Zeug abgewickelt habe, eigentlich immer lieber, es wird was vom Publikum angemeldet, dann da hat man mehr Kontrolle, ob man überhaupt verstanden worden ist, als wenn ich jetzt selber einfach immer weiter rede. Aber aus Not würde ich auch das machen.
Kritisches Bewusstsein als Bestandteil der Persönlichkeit bzw. als Erziehungsziel. Passt da vielleicht auch ganz gut rein. Und die Philosophen hast du jetzt mit zwei Vertretern benannt, aber sie dann doch alle über einen Kamm geschoren, wenn ich richtig verstanden habe. Das war ein bisschen wenig ausgeführt.
Da kann ich jetzt wenig mit anfangen. Das sind jetzt zwei quasi mehr so Themenvorschläge. Ja, da könnte man doch noch drüber reden. Kritisches Bewusstsein als Erziehungsziel. Ja, das gibt es in der Erziehung und das zielt auf ungefähr das, wovon vorhin die Rede war. Der junge Mensch soll sich dran gewöhnen und soll sich dazu befähigen, selber beurteilend an die Welt ranzutreten, auf alles das eigene Interesse zu beziehen und die Welt dran zu messen. Das in der Sicherheit, dass das die Weise ist, wie die Menschen an allem Interesse nehmen. Zur begründeten Ablehnung will da kein Erzieher den Schüler überreden. Ja, kritisches Bewusstsein, das versteht schon jeder, dass das nicht heißt Aufforderung zur Revolution. Sondern es ist der Gedanke, zu einem demokratischen Bürger gehört es, dass er die Welt als sein Mittel beurteilt. Und er soll sich auf die Welt auch als sein Mittel beziehen. Dass es nicht ist in der Sache, ist das Unglück. Dass jeder zu der Ordnung, in der wir stehen, das Verhältnis hat, in der muss er sich bewähren um das eigene, um des eigenen Erfolgswillens. In der Hinsicht soll ja jeder die Welt als Mittel nehmen. Und insofern ist kritisches Bewusstsein, beurteile nur, was die Welt dir an Chancen bietet. Lehn was ab, was du nicht willst. Such dir das raus, was dir entspricht. Und das ist die Umkehrung von Kritik. Das ist, lerne alles auf dein Interesse zu beziehen. Nicht um es abzulehnen, sondern wirklich um an allem Interesse zu nehmen. Das ist die Seite kritisches Bewusstsein. Die Seite 70 in den Schulordnungen steht und zeitenweise dann ja auch wieder ein bisschen nach hinten gerückt worden ist. Das kann ich dazu sagen, zu den anderen, ich soll noch mehr zu den Philosophen erzählen, das ist immer zu, was soll ich da noch erzählen? Also, wäre schon was anderes, wenn jemand kommt und sagt, er kennt den und den Philosophen, der sagt aber dies, dann könnte man sagen, na gut, dann reden wir da drüber. Aber soll ich noch mehr über die Philosophen sagen? Es waren zwei Frankfurter Philosophen, ist ja klar, das waren halt die, die vor 40 Jahren das große Wort geführt haben. Und vor allen Dingen, die als große Protagonisten des kritischen Denkens galten. Kritische Theorie.
Dieser Standpunkt des Selbstphilosophen, hatten Sie jetzt vertreten, dass das ein allgemeiner Standpunkt sei, also der hierzulande gültig ist? Oder nur einer, der ganz gut dazu passt?
Ich glaube, das, was der Horkheimer gesagt hat, das kann praktisch jeder unterschreiben. Also jeder Ethiker an der Uni, welche Ethiker auch immer vertritt, wird so reden.
Ich sehe das aber nicht, dass zum Beispiel bei Diktaturen irgendjemand meinen würde, konstruktive Kritik zu können. Normalerweise wird doch immer anhand von demokratischen Prinzipien die Kritik, die man abkriegt, bewertet. Es würde auch niemand einen Vergewaltiger jetzt anraten, wie er konstruktiv.
Seine Sache besser macht.
Oder jetzt Nordkorea konstruktive Kritik unterstellt.
Ja. Okay.
Also normalerweise wird auch schon immer die Grenze gezogen bei Dingen, die sich den demokratischen Prinzipien zu entsprechen haben, wo denn mit der konstruktiven
Ja, genau. Also, so methodisch universell ist die Forderung nach konstruktiver Kritik nun auch wieder nicht. Das ist jetzt quasi die Korrektur und die Eingrenzung von dem, was ich gesagt habe. Nee, in Bezug auf unser Gemeinwesen ist jeder zur konstruktiven Kritik verpflichtet. Die Feinde unseres Gemeinwesens werden überhaupt nicht konstruktiv kritisiert, sondern da wird einfach die Unverträglichkeit von deren Anliegen mit dem, worum es bei uns geht, mit unseren Ansprüchen, wird einfach die Unverträglichkeit ausgesprochen. Also insofern ist es ein guter Beitrag dazu, zur unbedingten Kritik intellektuell unfähig, ist diese Welt hier durchaus nicht. Es ist nur die Forderung, sei parteiisch für dein Gemeinwesen, wenn du kritisierst. Was unser Gemeinwesen betrifft, da ist nur konstruktive Kritik am Platz. Wer seine Feinde konstruktiv kritisiert, der ist vollkommen fehl am Platz. Nochmal ein anderer nachgeschobener Versuch. Einfach mal eine Beantwortung der Frage, was ist uns so verkehrt, wenn Leute im Namen von Idealen Kritik vortragen. Also der Krieg wird im Namen des Friedens kritisiert. Die obrigkeitlichen Sicherheitsmaßnahmen, sagen wir, diese Vorratsdatenspeicherung, sagen wir, den Bundestrojaner, werden im Namen der Demokratie kritisiert. Ausländerfeindschaft wird im Namen der Menschlichkeit kritisiert. Armut und Ausgrenzung wird im Namen der Solidarität kritisiert. Immer wird gesagt, das Gute, was ich im Kopf habe, fehlt. Der Wille zum Frieden fehlt. Das Vertrauen der Obrigkeit in die Bürger fehlt, das Demokratische fehlt, die Menschlichkeit fehlt, die Solidarität fehlt. Und da meinen die Leute, haben sie das Richtige gesagt dazu, zu der Sache. Was ist so verkehrt da? Den ersten Punkt davon habe ich vorhin schon mal angesprochen, nämlich eigentlich sind es lauter negative Urteile. Das Schlechte, was man als schlecht erfährt, wird immer als Fehlen des Guten ausgesprochen. Man lässt sich auf das Schlechte gar nicht ein. Man sagt gar nicht am Schlechten, was an ihm schlecht ist, sondern man sagt, es fehlt das Gute. Das Gute Korrektiv. Aber wie gesagt, da will ich nicht mehr tiefer rein. Das war vorhin ja schon das Argument, dass da wird das Schlechte, was man erlebt, was man nicht leiden kann, mit negativen Urteilen begründet. Jetzt das Nächste, was... Warum kommen die Leute mit solchen Idealen? Oder was tun sie überhaupt, wenn sie mit solchen Idealen kommen? Sie denken sich von der Wirklichkeit etwas, was schlecht ist, weg und sagen, das Schlechte schmeißen wir weg, das Gute behalten wir. Jetzt kurz zum demokratischen Staat, zum demokratischen Imperialismus dazu, dass das Verhältnis zu anderen Staaten normalerweise der bewaffnete Frieden ist und in gewissen Ausnahmesituationen der Krieg. Jetzt kritisiert man den Krieg mit dem Zustand des Nichtkriegs. Man trennt das eine vom anderen ab und sagt, das eine ist gut, das andere ist schlecht. Die Frage wäre gerade, ob man beides trennen kann. Die Frage wäre gerade, ob man einen politischen Souverän, der auswärtige Interessen hat, der selber bewaffnet ist, ob man den haben kann, ohne dass er Gewalt nach außen ausübt. Ob man Kapitalismus haben kann, ohne Arbeitslosigkeit. Ob man diese Sorte Reichtum haben kann, ohne Armut. Das wären gerade die Fragen. Idealismus ist insofern als erstes mal einfach ein verantwortungsloses Wunschdenken. Man sagt einfach, ich teile die Realität, die ich kenne, in was Gutes und was Schlechtes. Das Gute kaufe ich, das Schlechte lassen wir weg. Man erklärt im Lichte des Guten, das man kauft, das Schlechte für unnötig. Und das ist gerade die Frage, ob das Schlechte unnötig ist. Ob das Gute und das Schlechte, was man eigentlich in Plus und Minus teilt, ob das eigentlich trennbar ist. Und das ist genau, sagen wir, das Billige des Argumentierens mit Idealen. Dann hat das Argumentieren mit Idealen natürlich einen riesen Vorteil. Wer so billig die Wirklichkeit in Gut und Schlecht trennt, kriegt beim Publikum, an das er sich wendet, immer erstmal eine Hochachtung. Ein Menschenfeind, ein Terrorist, ein Böser ist er nicht, der im Namen des Friedens, im Namen der Solidarität, im Namen, was hatte ich noch alles, der Demokratie, der Menschlichkeit sich einmischt. Die Angesprochenen hören erstmal raus, der bekennt sich ja zu dem, worum es worum es bei uns geht. Das sind besorgte Mitbürger. Das sind keine Bösen. Das ist die gute Seite. Er gilt nicht gleich als Feind. Die schlechte Seite ist, dass die normale öffentliche Meinung schon merkt, dass da zwei Seiten getrennt werden, die man nicht trennen kann. Nach der Seite hin kriegt der idealistische Kritiker den Vorwurf, er wäre ein Träumer. Er will schon was Gutes, aber er hält den Menschen für zu gut oder er ist unrealistisch. Er kriegt Recht, insoweit er als Vertreter all der Werte, die bei uns was gelten, erkannt wird. Und er kriegt Unrecht, insoweit die Werte gegen die Realität durchgesetzt werden sollen. Und drittens ist es vielleicht wichtig, auch gerade für, wenn Linke immer im Namen solcher Werte kritisieren, wenn sie zum Beispiel im Namen wahrer Freiheit, ach so, ja, ist vielleicht noch wichtig, der Einspruch wird im Namen der Werte gemacht. Aber dass sie auf was plädieren, was es hier gibt, ist die eine Hälfte. Das ist die Hälfte, nach der Seite werden sie verstanden. Die andere Hälfte ist natürlich, man plädiert auf was, was es so, wie man plädiert, hier auch wieder nicht gibt. Und deswegen erhebt man dann seine Stimme im Namen echter Freiheit, im Namen wahrer Solidarität, im Namen des wirklichen Friedens. Da merkt man, da wird jetzt einerseits plädiert man auf was gibt, das ist die Seite, da wird man verstanden. Die andere Seite, man plädiert auf was es so, wie man plädiert, auch wieder nicht gibt. Sonst wäre es ja auch gar keine Kritik. Und das Letztere ist dann die Seite, wofür man das Prädikat Träumer kriegt. Wunschdenken. Es ist eine Art, den Kritiker nicht als Feind, sondern mehr als lächerlich abzutun. Ja, dieser Ton, den es bei uns so gibt mit den Gutmenschen, ja, denen wird nicht der Vorwurf gemacht, ihr wollt das Gemeinwesen zerstören oder ihr seid Feinde unserer Ordnung. Aber dass man sie nicht ernst nehmen darf, das kriegen sie schon gesagt. So, bei all dem ist noch an eins zu erinnern. Ideale, so billig sie erdacht sind, Vorstellungen des Guten, die man sich so zurecht macht, wichtig, tragen immer das Muttermal dessen, wo sie herkommen. Also man muss mal bedenken, dass der Frieden ist ein Ideal, das gehört zu feindlichen, zu sich feindlich, negativ abgrenzenden souveränen Staaten. Eine Welt, in der die Menschheit nicht mehr in feindliche Staaten organisiert ist, hat auch kein Bedürfnis nach Frieden mehr. Solidarität gehört in eine Welt der Konkurrenz und ist die Aufforderung, die Konkurrenz durch Zusammenhalten zu ergänzen. In einer Welt, in der die Interessen nicht mehr systematisch im Gegensatz stehen, ist die Aufforderung, denk nicht immer nur an dich, denk auch an die anderen, überflüssig. Also Ideale haben immer die Seite, dass man sieht ihnen noch an, zu welcher Sorte Wirklichkeit sie die Korrektividee sind. Und mit dieser verkehrten Wirklichkeit werden die Korrektivideen gerade so überflüssig, wie die Wirklichkeit, zu der sie das Korrektiv sind. Man soll nicht gegen den Kapitalismus im Namen des gerechten Lohns sein. Man soll nicht gegen die Konkurrenz im Namen der Solidarität sein. All diese Korrektivideen, die können immer nur zu der Ordnung, in der diese Gegensätze existieren, ohne die sind sinnlose Geschichten. Und deswegen sind sie auch ungeeignet gegen diese Wirklichkeit, die Messlatte des Richtigen abzugeben. Das war jetzt noch ein kleiner Exkurs zum Thema, was ist denn so verkehrt, wenn man idealistisch kritisiert? Jetzt ist aber Schluss. Es sei denn, wer will noch was?